Und es begab sich an einem Tage, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Flecken von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war bereit, sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit dem Bett durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser Mensch, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und wandle? Damit ihr aber wisset, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und alsbald stand er auf, nahm sein Bett und ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Unglaubliches, was wir da hören. Unglaubliches, was wir miteinander arbeiten. Unglaubliches, was wir miteinander nachverfolgen. Das ist auch, für mich ist das auch der Schwerpunkt gewesen von dem Workshop, wo wir alle daran teilgenommen haben, dass wir, ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, Stefan Schweier hat uns sagen, wir sollen das Unglaubliche, wir sollen das Ereignis, das passiert ist, das sollen wir wieder ins Zentrum stellen von unserer Kirche. Und das habe ich mit dem Einstieg versucht. Ich war aber nur einen Tag an diesem Workshop und Michael war zwei Tage an diesem Workshop. Darf ich dich bitten, um uns zu erzählen, was du dort gehört hast?
Hoi Michael. Guten Morgen miteinander. Ich durfte die zwei Abende dabei sein, die Stefan Schweier erzählt hat und uns Hintergründe zum Gottesdienst näher gebracht hat. Also vorab, schade für jeden, der nicht dabei war. Es war unglaublich spannend. Es hat bewegt. Und ich glaube auch, der Anfang, den wir jetzt mitverfolgen konnten, ist auch schon ein kleiner Punkt, den er uns versucht hat, näher zu bringen.
Und was ist es denn genau gegangen an diesen zwei Tagen?
Wir haben im ersten Teil ist es eigentlich um Geschichte gegangen vom Gottesdienst, sowohl in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Geschichte der katholischen Kirche. Wir sind ein bisschen mit Traditionen konfrontiert worden, die nicht, für mich jetzt persönlich nicht unbedingt nur schlecht sein müssen. Im zweiten Teil ist es darum gegangen, um den Gottesdienst jetzt, Inputs, um einen lebendigen Gottesdienst zu gestalten. Wie gestaltet man Gottesdienst in der heutigen Zeit? Also beide Abende waren sehr wertvoll.
Ja, du hast gerade das Stichwort Traditionen angesprochen. Wir wissen ja, oder ich glaube, das hast du auch schon mehrmals gesagt, du kommst aus einer sehr traditionellen Gemeinde, also vielleicht konservativ, Brüdergemeinde. Wenn wir da eigentlich jetzt seit Jahren eigentlich einen sucherorientierten Gottesdienst pflegen und jetzt kommt jemand und erzählt dir, ja, das ist alt und das braucht es nicht mehr, oder so, ist das dir nicht irgendwie, ist das nicht ein Widerstand gewesen plötzlich, wo du gedacht hast, ja, aber ja nicht, also was erzählst du jetzt da? So, ist das nicht für dich so gewesen?
Also ich bin vom Aufwachsen her jetzt ein bisschen ein Rebell. Also ich habe Traditionen in der Routine schnell langweilig gefunden und habe die nicht für mich umsetzen können. Aber jeder Mensch ist anders. Und ich habe an dem Abend gelernt, dass Traditionen nicht schlecht sein müssen, dass Traditionen helfen, dass sie Erlebnisse mit Gott schenken können, die man vielleicht auch nur in der Routine erleben kann.
Okay. Und am zweiten Abend habe ich gemerkt, es ist sehr konkret geworden. Es ist darum gegangen, um die Umsetzung. Wirst du etwas auch mitnehmen? Du bist ja in verschiedenen Teams da in der Gemeinde. Wirst du etwas mitnehmen von diesem Abend?
Also was mir ganz wichtig geworden ist, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass man manchmal kämpft am Sonntag und überlegt, ja, es ist schön Wetter, ich könnte ja raus oder ich könnte das unternehmen. Und man macht es vielleicht auch abhängig von den Einsätzen, die man hat. Ist man da integriert in der Gemeinde oder nicht? Und ich habe daraus herausgenommen, dass Gemeinschaft am Sonntag sehr wichtig ist und nicht ersetzt werden kann. Also ich kann nicht allein Gottesdienst feiern. Klar, das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Also ich diene Gott auch im Alltag und nicht nur am Sonntag. Aber ich brauche die Gemeinschaft da von den Leuten.
deshalb auch das Wort Versammlung, oder? Das hat er ja. Was ist der Unterschied zwischen Gottesdienst und Versammlung?
Also Versammlung ist ja wirklich, wie es Wort schon heisst, ein Ort, wo Leute zusammenkommen, wo mehrere zusammen sind. Und er hat, das ist vielleicht auch etwas, was ich euch noch mitgeben kann, inhaltlich. Er hat gesagt, in dem, er kennt sicher den Bibelvers, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich in ihrer Mitte. Und er hat dann auch gesagt, ja, wie geht ihr mit dem Vers um? Gott ist jeden Tag bei euch. Und er hat das dann so erklärt, dass eine besondere Verheißung auf dem liegt. Wenn zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, bin ich präsenter, bin ich näher bei euch. Und man spürt dann mehr das Wirken von Gott.
Vielleicht jetzt noch als Schlusswort, was ist dir besonders wichtig geworden an diesem Abend? Was hast du besonders wichtig empfunden?
Ich denke, dass man den Heiligen Geist mehr wirken lassen. Das Vertrauen in Gott, dass er aus einem Gottesdienst, aus einem Sonntagmorgen das machen kann, was ich brauche, dass er fähig ist, das zu erreichen mit mir heute oder in Zukunft und auch gerade jetzt.
Besten Dank. Bist du vielleicht auch an einem Punkt angelangt, wo du nicht mehr als Unglaubliche glaubst? Bist du vielleicht enttäuscht oder verbittert? Oder siehst du einfach an einem Ort in deinem Leben keinen Fortschritt mehr? Dann möchte ich dir auch sagen, er ist fähig und er ist mehr als fähig. Und das zu glauben, das zu wissen, das ist das, was wir uns können zu Herzen nehmen, vielleicht gerade im nächsten Lied, wo es darum geht, he is able. Er ist fähig.
Das war eine bewegte Woche. Am Montag, leider, ist der Walter Möhrli, der Mann von der Esther, verstorben. Viele haben das gewusst, er war lange schwer krank, leidend, und hat das aber auf eine ganz vorbildliche Art und Weise getragen, die lange Erkrankung. Er war an der Dialyse, sehr belastend. So ist das eine ganz schwierige Situation, wenn man jemanden loslassen muss, den man so lieb hat, und gleichzeitig weiss, dass es für das Betroffene der bessere Weg ist. Wir nehmen da teil an deinem Schmerz, Esther. Es wird einen Abschiedsgottesdienst geben morgen. Es ist Montag am Nachmittag. Für die, die könnten dabei sein, wollen dabei sein, das ist immer eine Unterstützung und ein Trost auch. Das ist am 2 im Friedhof Eichbühl und am 2:30 in der Abdankungshalle. Ich würde gerne, dass wir im Moment einfach Gott um seinen Beistand bittet, Esther, dass das ein Tag sein darf für dich und die Familie, alle Angehörigen, die ihr spüren dürft, dass Gott euch trägt. Stehen wir doch auf miteinander. Wir sind berührt, Vater im Himmel, immer, wenn es heisst, Abschied nehmen, und insbesondere, wenn es heisst, Abschied nehmen von jemandem wie der Walter. Das ist der Mann von der Esther. Das ist ein Freund von mir. Ich denke an viele frohe Stunden, an viele spannende, manchmal auch bewegende Gespräche. Wir wollen heute Morgen das jetzt uns in Erinnerung rufen, was Michael gesagt hat. Gottesdienst ist Gemeinschaft, ist Familie. Man kann Leid alleine tragen. Und das ist schlimm. Leid zusammentragen. In dem Bewusstsein, dass wir als deine Kinder dürfen füreinander Fürbitte tun. Dass wir gemeinsam Schmerzliches können tragen, ist ein kostbarer Gedanke. So möchten wir dich bitten jetzt für den morgigen Tag. Wir möchten dich bitten für alle, die beteiligt sind an dieser Abschiedsfeier. Wir möchten dich insbesondere bitten, dass gerade diejenigen, die von weiter her kommen und die vielleicht auch nicht mehr so den Kontakt haben können behalten, dass die berührt dürften sein, dass die Familie sich dürfte gegenseitig unterstützen. Und wir wollen dir einfach danken, dass du auch, und das spüre ich mir, ich spüre das auch, dass du das da trägst, dass sie auch ein Stück weit hat dürfen vorbereitet sein. Das ist unser Eindruck, dass du das so manchmal im Hintergrund vorbereitet hast, auf diesen Zeitpunkt an. So danken wir dir für allen Trost, den du schenkst. Für alle Unterstützung, die du gewährst. Gerade auch durch deine Familie. So erbitten wir jetzt deine wegweisende und deine führende und deine stärkende Hand in dieser Zeit, wo der Schmerz gross ist. Wir danken dir für deinen Zuspruch und für die Zeit, die wir jetzt auch gemeinsam dürfen verbringen. Amen. Darfst du den Platz nehmen? Du hast eine Infobox. Was berührend war, ist diese Woche, dass die beiden Ereignisse gerade Rücken an Rücken geschehen sind. Der Abschied von Walter einerseits und dann gerade am nächsten Tag die Geburt von der Laura. Das ein fröhliches Ereignis. Die Laura ist die Tochter von der Edina und vom Benjamin. Es ist gesund, Pusper, ein aufgewecktes Mädchen, eine hübsche Bohne. Ich bin natürlich ein bisschen mit Vorurteil behaftet, das ist ja klar. Ein fröhliches Ereignis. Dann einfach noch im Sinn von ein paar Hinweisen. Du hast in der Infobox rein, und wir wissen, dass der Ruth Schelker sehr verdanken. Sie macht das all Jahr. Sie tut einen Gebetsbrief zusammenstellen. Das sind diverse Anliegen, diverse Informationen auch, wo gibt's das betreffend. Und das tut einfach gut, wenn man nicht ins Geradewohl raus, sondern doch ein bisschen gezielt und ein bisschen konkret auch weiss, was sind da für Anliegen, um was geht's, was beschäftigt, wo ist speziell Hilfe nötig. Und wenn wir bei dem sind, beim Aufbau, der Aufbau von der Kids Day ist eine sehr arbeitsintensive Sache. Es haben sich 20 Leute erfreulicherweise gemeldet, aber es wäre gut, wenn noch ein paar dazu könnten. Wir bräuchten noch mal etwa zusätzlich 5 Leute. Also wenn das so 25-30 Personen sind, dann wäre das ideal, sagt mir der Patrick, und beim Abbauen ebenfalls. Also dürfte ich dich bitten, wenn du nicht schon engagiert bist, vielleicht nach dem Gottesdienst auf Sonja oder Patrick zuzugehen, sodass sie wissen, mit wie vielen zu rechnen ist, dann weißt du auch, wie viele Gipfeli es jemand braucht und wie viel Kaffee das es braucht. Das ist nämlich auch ganz lässig. Die werden ja dann jeweils noch eine Pause machen und ein bisschen etwas knabbern. Herzlichen Dank, Patrick und Sonja, dass ihr euch so engagiert. Dann wollen wir einfach darauf aufmerksam machen, wenn wir bei Ansagen noch sind. Die folgenden 2 Sonntage findet kein Gottesdienst in der Rega statt. Das ist unsere Sommerpause, wohlverdiente Sommerpause nach den Kids Days. Einfach, dass du das zur Kenntnis nimmst und nicht vergissst, wenn du kommst an diesen beiden Sonntagen, kein Gottesdienst in der Rega. Wichtiger Hinweis noch für die Senioren, wir machen den Ausflug auf St. Blasien. Das ist unser grösseres Projekt das Jahr. Und das bräuchte eine Anmeldung. Du möchtest dich doch bitte umgehend anmelden. Und zwar wird die Anmeldung bei der Inge Hering sein für den Anlass. Wenn ich dich bitten darf, doch das zur Kenntnis zu nehmen. Jo. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir uns dem Thema zuwenden, wo Michael uns den Text schon gelesen hat und uns ein bisschen darauf eingeführt und eingefuchst hat. Es ist eine spannende Story. Ich bin eigentlich ganz ermutigen durch die, es ist eine neue Reihe, die man miteinander anfängt. Und das hat zu tun mit Begegnungen. Es geht bei dieser Reihe vor allem darum, dass man ein bisschen untersuchen will, wir kommen nachher drauf gerade, ein bisschen untersuchen, wie ist Christus mit Menschen umgegangen? Und zwar nicht der Lehrer, nicht der Rabbiner, nicht der autoritäre Sohn Gottes, sondern von Mensch zu Mensch. Wie ist er mit Leuten? Wie hat er Leuten begegnet? Wie ist er mit ihnen im Gespräch, im alltäglichen Leben zusammengekommen? Aber bevor wir das machen, würde ich uns bitten, doch einen Moment aufzustehen und dann wir uns doch gegenseitig noch begrüßen. Ich glaube, das ist immer schön, da wir das noch nicht gemacht haben, ganz kurz. Wir machen eine kurze Pause und steigen nachher ein. Schön, dass du da bist. All right, you dears. Man hat gesagt, eine kleine Pause. Ich muss noch etwas ergänzen, dass das nicht missverständlich ist. Die beiden Sonntage, die das betrifft, sind der Sonntag nach den Kids Days. Der nächste Sonntag ist der 14. Und der nächste Sonntag findet eben auch nicht hier im Haus statt, da sind wir im Schulhaus an der Trimmelistrasse. Das war ja die letzten Jahre so gewesen, Trimmelischulhaus. Gleiche Zeit, aber ein anderer Ort. Das ist der Startschuss in Kids Days. Dinge Hering wie Predika. Mach's nah, lautet der Titel. Das wird ein Familiengottesdienst sein. Da bist du herzlich eingeladen dazu. Und das ist eine gute Gelegenheit, um einen Gast einladen. Übrigens, was lässig ist. Patrick, ich finde das super cool. Es hat an den Kids Days einen Coffee Corner. Und der ist gut dekoriert, der ist gemütlich eingerichtet, dort hat Süßigkeiten, man kann dort wirklich rumloungen. Und es ist so ein Begegnungsort, wo es Gelegenheit gibt, auch Gespräche zu führen, mit Leuten in Berührung zu kommen. Begegnungen. Dann haben wir den Bibelvers, der aussen noch aufliegt, aus dem Johannesevangelium. Das ist ein ganz zackiger. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Christus. Das ist einer, der ganz ring ist, zum Auswendiglernen. Und das ist einer, der immer mal wieder gut ist, sich selber in Erinnerung zu rufen. So kommen wir zu unserem Thema. Begegnung, die bewegt. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr es uns allen wohltut, wenn eine Mutter mit einem geheilten Kind kommt. Wenn wir sehen, dass das Kind seine Haare wieder hat, im Korridor rumläuft, Krankenschwestern besucht, die ausrufen, bist du aber hübsch und gross geworden? Und wie wohl es tut, wenn Krankenschwestern zu uns sagen, wissen Sie, sie war sehr krank gewesen. Das hat eine Mutter gesagt von einem krebskranken Kind. Danke, Reini. Das Zitat, das stammt von einer Valerie Winkler. Valerie Winkler ist Fotografin und sie hat mehrere Monate in einem Spital, eigentlich in mehreren Spitälern in und um Paris herum verbracht. Und zwar hat sie dort Kranke besucht, ältere Menschen, die schwer krank sind, kleine Kinder, die schwer erkrankt sind und Jugendliche in dieser gleichen Situation. Die Kranken zu fotografieren, das war ihr Ziel. Um das zu machen, hat sie mit denen Kontakt müssen aufnehmen, wollen aufnehmen. Sie hat an ihrem Leiden teilgenommen. Das hat bedeutet, herzbewegende Erfahrungen zu machen. Berührende Erlebnisse. Die Valerie schreibt, während dieser Zeit, als ich die Reportage gemacht habe, hatte ich das Gefühl, in der Nähe vom Tod eine andere Dimension vom Leben zu erfahren. durch die sich eine erstaunliche Intensität und einen überraschenden Reichtum für mich entfaltet hat. 1. So ist mir ein bisschen gegangen mit dem Walter. Begegnung, Kontakt mit dem leidenden Menschen löst in einem selber etwas aus. Wenn man mitfühlen kann, wenn man mit Bangen tut, sind das tief bereichernde Erfahrungen. Dann sollten wir nicht ausweichen. Und dann kann es früher oder später geschehen, dass in solchen Situationen Gespräche über Gott, über Gebet, über den Glauben in Gang kommen. Dann kann es geschehen, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene etwas abgeht, aber auch in der Vertikalen. Und gerade die Erfahrung mit dem Walter hat mir in Erinnerung gerufen, wie wertvoll das Pflegepersonal ist. Gerade wenn man ausgeliefert ist, gerade wenn man an den Punkt kommt, wo Schwäche gross ist, wo man weiss, man braucht Hilfe, ist es wunderbar, Leute zu haben, die mit Gefühl, mit Einfühlsamkeit und professioneller Kompetenz pflegen tun. Und es wäre interessant, heute Morgen, das haben wir auch schon gemacht, ich würde das gerne wiederholen, zu sehen, wer von uns auf irgendeine Art, Altersheim, Pflegeheim, Spital, egal wo, wer von uns im Pflegeberuf, in irgendeiner Form vom Pflegeberuf tätig ist, würdest du nicht kurz aufstehen? Wenn du im Pflegeberuf tätig bist, würde ich dich bitten, irgendeine Art und Weise Menschen betreust, aufzustehen. Bitte. Schau dir das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von uns. Und wir sind schwach dotiert. Bitte bleibt doch stehen für einen Moment. Und ich würde gerne Silvia bitten, wenn du, der Rest von uns dürfte sitzen bleiben, wenn du speziell für diejenigen, die im Pflegeberuf tätig sind, für diejenigen, die betroffen sind, das sind auch unter uns diejenigen, die leidend sind, die chronische Schmerzen haben, die gesundheitliche Bedürfnisse haben, wenn du für uns beten tätest, darf ich dich bitten.
Ja, Jesus, zuerst einmal herzlichen Dank für alles, was du immer uns gibst und tust für uns. Und wir wollen jetzt gemeinsam als Gemeinde beten, dass du gerade die Menschen, die in den Pflegeberufen tätig sind, ganz besonders segnen und ihnen beistehst, ihnen immer wieder gute Wörter gibst, zum Trösten, zum Ermutigen. Ja, wir danken dir ganz fest dafür. Wir wollen auch für Esther noch mal zusammen beten, dass du ihr jetzt ein grosser Trost bist, dass wir als Gemeinde ihre Tröster auch sein können, ihre Beistünd, sie mittragen im Leid. Ich möchte für alle Kranken beten. Wir als Gemeinde wollen für alle Kranken beten, für an Leib und Seele, dass sie du durch segnen, dass sie du durch stärken, dass du Heilung schenkst. Wir wollen auch um Heilung beten, Jesus. Wir danken dir, dass wir das dürfen. Schenk uns Zuversicht, schenk uns Mut, das auch jeden Tag immer wieder zu tun. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Dürft ihr den Platz nehmen? Wir wünschen euch viel Kraft, viel Mut, viel Einfühlungsvermögen in einem Beruf, wo man erst merkt, wie wertvoll das eure Arbeit ist, wenn man selber betroffen ist. Das führt uns zum Thema vom heutigen Morgen. Begegnung mit dem, wo heilen kann und manchmal tut. Und wir würden die Geschichte miteinander ein bisschen genauer anschauen, wo der Michael gelesen hat. Es führt letztlich zu der Frage, wer ist der Christus, von dem wir so oft reden, von dem wir lesen, den wir ansprechen im Gebet? Manchmal tut es gut, konkrete Geschichten, konkrete, greifbare Storys können vor Augen zu haben, um zu realisieren, was er kann, wer er ist und vor allem, wie er ist. Um diese Frage zu beantworten, haben wir eigentlich, ich nehme an, das ist dir sehr wohl bewusst, haben wir eigentlich nur vier Quellen. Das sind die vier Evangelien. Alles, was wir über die Person von Jesus Christus wissen, oh, es gibt Zeitzeugen, es gibt Historiker, aber die sind eigentlich eher die Ausnahme. Die Informationen, die wir haben über ihn, die sind im Wesentlichen. Sind das die Informationen, die uns die Evangelien geben. Dass da eine berührende Geschichte, dass da eben Erfahrungen zum Ausdruck kommen, und man könnte sagen, die sind nicht nur damals wichtig gewesen, aber die können wir für unsere Zeit heute durchaus auch in Anspruch nehmen. Die Begegnungen zwischen Menschen, die Begegnungen, wo Menschen für Menschen ein Anliegen haben, im Hinblick auf ihn, die würden uns in dieser Reihe ein bisschen näher beschäftigen. Also das Erste, was wir sehen bei dieser Story, ist, dass da Experten um den Weg sind. Der Jesus ist ganz offensichtlich eine interessante Person gewesen. Und zwar für den ganz normalen Otto-Normalverbraucher, wenn wir so sagen wollen, für den Menschen auf der Gasse, der keine besondere Bildung hatte, sowohl wie für diejenigen, die von einer religiösen Seite her ein grosses Interesse an ihm bekundet haben. Also unsere erste Begegnung, die spielt sich ab in dem Lukas-Evangelium im 5. Kapitel. Und da treffen wir von allem Anfang an auf eine Gruppe von Leuten, die ganz kurios, wenn man das erst mal liest, hat man das Gefühl, was sind das für Typen? Wo muss man die einordnen? Was ist das für eine Kategorie von Leuten? Es findet die Geschichte von diesem Wunder, von dieser Begegnung, gleichzeitig einbettet in eine Kontroverse statt. Und die Kontroverse, die ist hochinteressant, aus der lässt sich einiges ablesen. Tun wir doch die Story ein bisschen näher anschauen. Die Geschichte fängt so an, die Pharisäer, wie sie heissen, die sind eines Tages mit den Schriftgelehrten zusammen mit Jesus am gleichen Ort gewesen. Die haben sich im gleichen Haus befunden. Das heisst dann, die Männer, die da anwesend waren, sind aus den Dörfern von ganz Galiläa, von Judäa, die sind sogar von weiter her, sogar von Jerusalem her, sind sie gekommen, um ihn zu hören. Und dann heisst es dort, das finde ich ein ganz interessantes Statement, die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da wird ganz am Anfang von seinem Dienst wird ein Hinweis gegeben, dass es sich um eine besondere Persönlichkeit handelt bei dem Christus. Und das heisst dann weiter in dem Text, dass da ein paar Männer, und wir wissen, dass das vier sind aus dem Markus-Evangelium, dort wird die gleiche Story ein bisschen detaillierter noch erzählt, da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, aber es hat dermaßen viele Leute gehabt, dass das nicht gelungen ist. Die haben eine Lösung vom Problem gefunden, sie sind aufs Dach gestiegen. Man hat damals, wir kommen nachher gerade noch drauf, ein bisschen anders gebaut als heute, das waren praktisch alles Flachdächer gewesen. Die haben ein paar Ziegel weggeräumt und haben den Kranken auf seiner Matte zmitzt unter die Zuhörer runtergelassen. Direkt vor die Füsse von Christus. Also wenn du dir das vorstellst, wenn du dich in die Situation versetzt, muss äußerst eine spannende Situation, eine spannende Begebenheit gewesen sein. Und die Spieler in diesem Drama, die kann man relativ schnell identifizieren, ist ganz klar. Da ist erstens zentral, steht im Mittelpunkt, Jesus. Er lehrt, er ist der Rabbiner. Und das sind zweitens sind die Pharisäer erwähnt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die werden in der Regel in einem Begriff zusammengenommen. Das sind die religiösen Professionals, würden wir heute sagen. Die sind von weit her gekommen, haben wir gesehen, die haben, das Motiv von denen war, die haben den Neuling, den Rabbi Joshua, das war ein Neuling auf der religiösen Szene, die wollten den austesten, die wollten wissen, was ist das für ein Typ, wo muss man den einordnen? Was hat der für einen Hintergrund? Und sie selber, die haben sich angeschaut, die Pharisäer haben sich angeschaut als Gesetzesexperten. Sie sind tief religiös gsi, scheinen gut zu schreiben. Sie sind hochgebildet gsi, scheinen gut zu schreiben. Sie sind sehr aufrichtig gsi, scheinen gut zu schreiben. Sie sind durchaus moralisch gsi, scheinen gut zu schreiben. Aber sie haben ein Problem gehabt. Und das schält sich raus in dieser Geschichte. Die sind jetzt also dem jungen Rabbiner gefolgt. Die haben das Gerücht gehört von ihm, sie folgen ihm und sie kommen an den Anlass. Sie kommen in das Haus mit einer absolut kritischen Einstellung. Die sind nicht gekommen, so sehr mit einer wohlwollenden Haltung, sondern sie sind gekommen, um einen Fehler zu finden an ihm. Um eine Kritik können auszuüben. Sie sind mit einer skeptischen, hochkritischen Einstellung gekommen. Und das sagt mir ein bisschen etwas Grundsätzliches. Meine Erfahrung ist, Leute, die hochreligiös sind, sehr gern hochkritische Leute sind. Das tut der Seele nicht immer gut. Wenn die Einstellung nicht stimmt, wenn dann bestimmter Hochmut, je mehr ein Mensch weiss, Paulus sagt, Wissen bläht auf. Je mehr ein Mensch weiss, desto mehr steht er in der Versuchung, sich zu erheben, hochmütig, stolz, ehrgeizig zu werden. Also die Pharisäer, die spielen in dieser Story eine ganz wichtige Rolle. Im weiteren Verlauf kommen wir auf sie zurück. Aber schauen wir doch jetzt noch eine dritte Gruppe von Leuten an. Es gibt eine Gruppe, die auf dem Dach oben ist. Es ist eine Gruppe, die im Haus drin ist. Ich nehme an, die sind in einer Ecke gehockt. Weiss er, mit einem Blick in die Mitte des Raums, wo Christus gelehrt hat, um nichts entgehen zu lassen. Jetzt gibt es da die dritte Gruppe. Es sind 5 Männer, haben wir schon gesagt. Einer von ihnen liegt auf einer Matte. Eine Matratze. Seine Freunde, und das finde ich schon interessant an dieser Geschichte, seine Freunde haben beschlossen, den Mann zu Jesus zu bringen. Was war das für eine Beziehung zwischen denen? Wenn du schon mal jemanden geschleppt hast, je nachdem, wie viel Gewicht der hatte, quer durch die Stadt durch, das war nicht gerade eine einfache Aufgabe. Aber die hatten ein Ziel. Die haben eine Absprache getroffen. 4 Mann. Das ist ein Gebetstreffen auf 8 Beinen. Die haben sich abgesprochen. Jetzt, der Gelähmte, musst du wissen, der war nicht einfach ein bisschen behindert. Der war echt gelähmt. Der ist schon lange nicht mehr gelaufen. Bei dem ist gar nichts mehr gelaufen. Die schleppen ihren Freund, die 4, zur Tür von dem Haus, wo der Wanderprediger redet. Man muss sich das irgendwie ja bildlich vorstellen, was abgegangen ist zwischen der Gruppe, die da hinkommt. Jetzt, das Haus, musst du wissen, ist ein ganz ein normales, so wie man damals gebaut hat, ein normales, wie gesagt, Flachdachhaus gewesen. Das hat in der Regel aussen eine Treppe drauf gehabt, so dass man, und es ist so gebaut gewesen, so dass man auf dem Dach sich können verweilen. In der Regel war das ein grosser Raum. Das Dach hat aus Balken, aus Zweig und natürlich aus Lehm. Hat das bestanden? Und dann fängt die Action eigentlich erst recht an. Jesus ist im Wohnzimmer, er lehrt, er predigt und vermutlich predigt er über sein zentrales Thema, das Reich Gottes. Das wissen wir nicht genau, aber das Reich Gottes war seine Message. Das Haus ist voll. Es ist prägelt voll. Da hat es Leute vor der Tür, da hat es Leute, die an den Fenstern zuhängen, die hängen auch an jedem Wort, das er sagt. Wie der Christus hat nicht gelehrt wie irgendein anderer Wanderprediger. Er hat Autorität gehabt. Die Leute haben gespürt, da ist etwas Besonderes bei ihm. In der Ecke, in einem von diesen Ecken nochmal, die Pharisäer. Schweigsam, stoisch, mit einem Schneigesicht. 2 Gruppen. Die eine mit einer hochkritischen Einstellung, die andere Gruppe will jemandem helfen, den Christus kennenzulernen. Die andere Gruppe hat das Ziel, eine Begegnung zustande zu kriegen, weil sie das Gefühl haben, unserem Freund könnte durch ihn geholfen werden. Ich finde, das sagt sehr viel aus über die 4. Niemand lässt die. In der Zwischenzeit stehen die vor den Hütten und haben keine Möglichkeit. Sind nicht eine Möglichkeit. Aber ist es nicht so? Ist nicht so, Leute, wo Liebe ist, findet Liebe einen Weg. Und die finden einen Weg. Die 4 beschliessen, ihren Freund auf dem Luftweg zu befördern. Die decken das Dach ab. Jesus ist am Reden. Ich versuche mir das vorzustellen. Oben putz hat nicht so schön sauber ausgesehen, aber plötzlich fängt da an, der Putz zu bröckeln. Aufmerksamkeit dahin, völlig klar. Wenn es zu und her gegangen ist wie in einer Judenschule, hat er geredet und die anderen haben mitgeschnurrt und ja und angeführt und Fragen gestellt. Das ist nicht ein Monolog, wie wir es in einem Gottesdienst kennen. Also gehört hat man nichts, aber man hat gesehen, da passiert an der Decke etwas und alle schauen durch. Gebannt. Was geht da ab? Eine Platte wird angehoben, Palmzweig, plötzlich blauer Himmel. Jesus schaut durch, spricht den Segen und schaut in ein bärtiges Gesicht hin. Und dann, Popo voraus, landet direkt in seinen Armen. Die Matratze bzw. der Gelähmte. Wenn ich mir das vorstelle, es ist dann allweg ruhig geworden. Die haben alle realisiert, das ist Name Kerl. Die haben alle realisiert, dem geht es dreckig. Der braucht Hilfe. Und der Gelähmte selber hat vermutlich einem Messias in die Augen geschaut, ins Gesicht geschaut. Voller Erwartung. Was wird er jetzt machen? Das haben die alle erhofft zu hören. Was macht er? Und dann entwickelt sich die Story, nachdem der Betreffende runtergelassen worden ist, nachdem er jetzt Jesus zu Füßen liegt und alle erwartet, dass Action geschieht, geschieht nicht das, was sie eigentlich erwartet haben. Gespannte Situation. Lukas gibt die Antwort, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Es steht nicht die Krankheit von dem Gelähmten vorerst im Mittelpunkt. Es steht sein Gewissen vorerst im Mittelpunkt. Das ist für mich eine faszinierende Begebenheit, dass die Story so weitergeht. Es heisst im 20. Vers schlicht und einfach, wo Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten, interessante Anrede, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Also Jesus heilt nicht zuerst die Krankheit, er heilt ein Bedürfnis, das tiefer geht als nur körperlich. So müssen wir daraus schliessen, dass es mehr als nur eine Form von Lähmung gibt. Es gibt Lähmung vom Körper durch Krankheit. Es gibt Lähmung von der Seele durch Sünde. Wir kommen um das nicht herum. Der Mann war kränker, als was er realisiert hat. Er hatte eine Doppellähmung und hat es nicht einmal gewusst. Jetzt, die Rabbiner haben gesagt, ein Kranker wird nicht geheilt, bis seine Sünden vergeben worden sind. Die haben das gesagt, weil sie realisiert haben, in letzter Konsequenz stimmt das, dass alles Leid seine Ursache in der Sünde hat, um es klar zu machen. Der Gelähmte war nicht sündiger als irgendjemand anderer. Durchaus nicht. Aber er dient als ein Anschauungsbeispiel, um uns vor Augen zu führen, dass Tod und Krankheit Konsequenz von einer gefallenen Schöpfung sind. Paulus macht das klar und deutlich im Römerbrief. Im 3. Kapitel, das ist ein bekannter Vers, den hast du sicher auch schon gelesen, vielleicht in einer anderen Version. Alle haben versagt, sagt er. Alle. Ausnahmslos. Keiner bringt mit seinem eigenen Leben Gottes Herrlichkeit mit zum Ausdruck. Da ist etwas nicht mehr so, wie es ursprünglich einmal war. Jesus macht klar, Leute, unser grösstes Problem ist nicht körperlich, es ist geistlich. Die meisten Menschen, auch viele Christen, die stellen sich auf den Standpunkt, die argumentieren, Hauptsache der Mensch ist gesund. Und wir verstehen, wieso das jemand sagt. Jesus aber sagt, Hauptsache ist nicht, dass jemand gesund ist, Hauptsache ist, dass jemand Vergebung gefunden hat. Das heisst nicht, dass Gesundheit nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, die ist ihm so wichtig, dass er mehr macht für den Gelähmten als alle anderen. Aber er macht ihn erst gesund, wenn das wirkliche Problem, die Sündenvergebung, geklärt ist. Theo Lehmann hat das so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, gesund sein ohne gerettet sein ist nicht das Geile vom Ei. Das ist wie vergnügt auf einem Boot sitzen, das ein Loch hat und dem nach Stunden geht. Gesund sein ist nicht das Wesentliche. Heil sein an der Seele ist primär. Und darum läuft es ab in dieser Reihenfolge. Und jetzt ist auch klar, dass das einen Widerstand erzeugt. Ist völlig klar, dass das für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, ein Problem präsentiert. Und zwar ein kapitales. Die haben sich aufgeregt. Ab dem, was er gesagt hat. Die haben sich geärgert. Die Story geht so weiter. Im nächsten Vers heisst es, das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wer ist der Mensch, der so redet? Das ist ja gotteslästerig. Und sie haben sehr wohl gecheckt. Niemand kann Sünde vergeben, außer Gott. Die Pharisäer haben ganz genau begriffen. Die waren hell auf der Platte. Die haben sofort verstanden, was Jesus gesagt hat. Als er die Sündenvergebung ausspricht. Es stimmt, das ist wahr. Nur Gott kann Sünde vergeben, absolut. Und er hat dem Gelähmten vergeben. Also ist die Schlussfolgerung klar. Folglich muss das Gott sein. Wenn nur Gott Sünde kann vergeben und er spricht die Vergebung aus, auf die Art und Weise, macht er einen Anspruch. Die Leute haben das kapiert, aber nicht akzeptiert. Das war ihr Problem. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, waren analytische Denker. Die waren gut informiert. Die waren belesen. Die waren gebildet. Aber sie hatten keine Schublade für den Messias. Ihre Intelligenz ist ihnen in den Weg gekommen. Die haben keine Kategorie gehabt, die sie dann hätten einordnen können. Obschon sie vom Messias gehört haben und gewusst haben. Ein Heiler, ja. Ein Lehrer, ja. Ein Rabbiner, durchaus. Sohn Gottes, ausgeschlossen. Also die Linie, wir können das so sagen, die Linie im Sand ist gezogen. Wer ist der Mensch? Das ist die zentrale Frage. Und ich würde es jetzt mal so sagen, die Antwort auf die Frage, die geben wir ja jedes für uns persönlich selber. Wer ist er für dich und für mich? Wenn ich das richtige Bild, das biblische Bild von ihm, in mich einsinken kann, wie dich ihm, wie du gesagt hast, Michael, wie dich ihm mehr zutrauen. Wenn er das ist, was er behauptet sei, dürfen wir, können wir, sollten wir ihm mehr zutrauen. Jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, muss die Frage beantworten, wer ist er? Und der weitere Verlauf der Story redet nicht vom Glauben, sondern redet vom Wissen. Ihr sollt wissen, sagt Christus im weiteren Verlauf dieser Geschichte. Und das ist der Kernsatz der Story. Schauen wir es an miteinander. Die Geschichte ist nämlich noch nicht fertig. Ein Wunder ist geschehen. Eins ist gesehen. Ein Unsichtbares. Das, was sichtbar ist, das kommt erst. Es heisst, Jesus hat gewusst, was sie gedacht haben. Das ist auch interessant. Wenn er Gott im Fleisch ist, wenn er der Messias ist, wenn er der ist, wo er sagt, er sei, dann kann er Gedanken lesen. Warum gebt ihr tätige Gedanken rum in eurem Herz, fragte sie. Jetzt kommt die Argumentation. Er nimmt sie bei ihrer Bildung. Die sind sich gewöhnt, so zu argumentieren. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und lauf? Ihr sollt wissen, da haben wir den Kernsatz, dass der Menschensohn Vollmacht hat. Vollmacht hat. Da auf dieser Erde Sünden zu vergeben. Das beansprucht die katholische Kirche mit dem Priester und dem Beichtstuhl. Forget it. Das ist Kirchenhierarchie. Das ist nie biblisch zu begründen. Vergebung aussprechen kann eine einzige Instanz. Und das ist Christus selber. Er beansprucht das. Ihr sollt wissen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, da auf dieser Erde Sünden zu vergeben. Und er wendet sich, jetzt kommt der Clou von der Story, um die Demo präsentieren, um die Argumentation zu clinchen, sagt er. Er befiehlt ihm. Er schaut ihn an und sagt, stand auf. Stand auf. Nimm deine Matratze. Deine verschwitzte, stinkende Matratze und haus heim. Geh heim. Und der traut seinen Ohren nicht. Ich bin nicht so sicher, ob der sofort aufgestanden ist. Ich hätte zuerst einmal ein bisschen rumgegangen, Zehenbeugt und gesagt, Mann, ich spüre ja noch nichts. Aber es ist augenblicklich. Der Text ist so geschrieben, dass man davon ausgeht. Der Test hat nicht lange gedauert. Er hat, nachdem dass Christus das sagt, nicht einen halben Tag noch in einer Klinik verbracht. Sofort heisst es, steht er auf. Spürt zum ersten Mal in vielen Jahren seine Knochen, nimmt seine Barren, seine Matratze, was immer es war, je nach Übersetzung, auf der er gelegen hat, er geht. Und er geht, kennst du nicht Kaugummi und sagt, was essen wir heute Abend, zur Nacht? Er sagt, dank Gott, dank meinen Freunden, die nicht aufgehört haben, die sich gekümmert haben um mich, die zum Weg ausgegangen sind, die aus reiner, blanker Liebe auf das Dach gekrochen sind und nicht aufgehört haben, bis die Begegnung stattgefunden hat. Also, was macht Christus da? Er nimmt da, die sind trainiert gewesen. Die sind im Recht, im Gesetz trainiert gewesen, die Pharisäer. Und er nimmt ihr Training, ihre Argumentationsweise. Das ist so geschehen, dass eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet wird. Eine Strategie, die sehr wohl gekannt haben. Was ist einfacher? Sag dir selber, deine Sünden sind vergeben oder steh auf? Was ist einfacher zu sagen? Jetzt müssen wir sagen, beides ist eigentlich unmöglich. Beides ist gleich unmöglich. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Du kannst doch locker jemandem sagen, deine Sünden sind vergeben. Kannst du es ja nicht beweisen. Wie willst du das beweisen? Das sieht man ja nicht. Niemand kann dir widersprechen, weil du es nicht prüfen kannst. Aber der Punkt ist, es gibt eine einfache Möglichkeit, den Nachweis zu erbringen, wenn jemand zu einem Gelähmten sagt, steh auf und lauf. Den Nachweis kannst du erbringen. Entweder er kann es oder er kann es nicht. Und der Beweis ist gekommen. Er hat können. Heilige Leute ist ein sichtbares Wunder. Manche kann man vortäuschen, aber nicht alle. Das hast du nicht können. Das hast du nicht vorgaukeln. Also Jesus schlägt einen Test vor. Er offeriert den Pharisäern einen unwiderlegbaren Beweis von seiner Identität. Wer ist der Mann? Da ist die Antwort. Ein außerordentlicher, passt in keine Schublade nie. Mensch, ja, aber Gottes Sohn. Menschensohn und Gottes Sohn. Ein Mix. Der Sündlose, wo menschliche Form annimmt, der passt in keine Schublade rein. Bitte denke das. Das nächste Mal, wenn du ein Gebetsanliegen vor Gott bringst, natürlich, dein Wille geschehe, regiert. Aber wir dürfen mit unseren Anliegen kommen und immer mal wieder, nicht regelmäßig, Leute, Wunder geschehen per Definition nur ausnahmsweise. Wenn es regelmäßig wieder geschehen würde, wäre es kein Wunder mehr. Make no mistake. Ist immer die Ausnahme. Aber wir dürfen bitten ums Eingreifen Gottes in unsere persönlichen Verhältnisse, in unsere persönliche Nöte, in unsere persönliche Leidenszeit, in unsere Trauerzeit. Dürfen wir ihn einladen. Begegnung. Also, wenn er ein Scharlatan ist, hat das nicht funktioniert. Hätte das Wunder nicht können wirken. Indirekt sagt Jesus, wenn ich den nicht heile. Pharisäer, dann liegt ihr richtig mit eurem Urteil, mit eurer Einschätzung. Wenn ich den aber gesund mache, müsst ihr zugeben, dass ich der bin, wo ich behaupte, ich bin's. Doch ihr sollt wissen, Kernsatz. Das ist der Schlüssel zum ganzen Abschnitt. Jesus wirkt sichtbare Wunder, damit die Pharisäer verstehen, dass unsichtbare Wunder von der Vergebung bereits schon stattgefunden hat. Die Heilung geschieht augenblicklich, sie geschieht so vollständig, dass der aufsteht und heimgeht. Hat es jemand so formuliert, der gesagt, das Bett hat der Mann getragen. Jetzt trägt der Mann das Bett. Unwiderlegbar. Alle haben das gesehen. Der springende Punkt. Heilig und Vergebung basiert auf dem Wort Gottes. Er hat Vollmacht für beides. Ist ja sonnenklar, dass das etwas ausgelöst hat. Die Reaktion war überwältigend. Lies es noch mit mir. Die Reaktion ist nachvollziehbar. Da gerieten alle außer sich. Die sind zum Häuschen ausgekippt. Die sind absolut verblüfft von Staunen. Sie priesen Gott voll Ehrfurcht und haben gesagt, heute im Fall ist ein besonderer Tag. Das geschieht nicht jeden Tag. Heute haben wir Unglaubliches erlebt. Das war ihre Reaktion. Wer als Zeuge dabei war, hat seinen Augen nicht getraut. Das Wort unglaublich in diesem Vers kann und wird im Markus mit Paradoxon übersetzt. Paradox übersetzt. Das heisst, wir haben heute etwas gesehen, das allen unseren natürlichen Erwartungen widerspricht. Ist ein Paradox, das da passiert ist. Die Pharisäer, wohlverstanden, hocken ihre Mecken und sie schwiegen. Sie haben gesehen, was die anderen gesehen haben. Aber sie haben dem Messias nicht geglaubt. Sie waren zwar völlig baff, aber sie haben ihn nicht können oder nicht wollen einordnen. Vier Ereignisse sind an einem besonderen Tag passiert. Der Mann auf der Barre wird geheilt, seine Verfehlungen werden ihm vergeben. Das Volk, das das gesehen hat, war überwältigend gewesen und die Pharisäer sind jetzt verlegen. Die haben jetzt ein Problem. Entscheidend ist die Frage bei dieser Begegnung mit Christus. Wer ist der Mensch? Wer ist er wirklich? Das ist die Schlüsselfrage. Die Story will nicht viel mehr als diesen Sachverhalt klären. Du musst wissen, manche Leute, und solche Leute hast du auch schon kennengelernt, manche Leute haben eine sehr hohe Achtung von Christus. Sie sagen, ein wunderbarer Lehrer. Ich habe in der Pflegerinnenschule, wo die noch gestanden ist, als Hilfsgärtner geschafft. Und der cheftechnische Dienst und ich, wir sind oft miteinander zum 9 gegangen. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, so by the way, die wollen wissen, was ich sonst noch so Dummes mache. Und ich werde nie vergessen, als wir über Christus ins Gespräch gekommen sind, hat er gesagt, ich habe null Probleme mit dem, was du da erzählst. Das ist ein herausragender Lehrer. Und wenn alle Menschen nach der Bergpredigt leben würden, ging es uns allen besser. So hat er gesagt. Hätte man alles unterschreiben können. Hätte man alles absolut abhaken können. Der Punkt war, er ist mehr als nur ein wunderbarer Mensch. Wer ist er? Er hat mehr behauptet sein als nur das. Ganz eindeutig. Viele Leute haben eine hohe Achtung vor ihm, aber nicht mehr als das. Christus hat jemand gesagt, der kein Bewunderer, er will Nachfolger. Ein riesen Unterschied. Er will Menschen, die wissen, dass er die Autorität hat, das grösste Problem, das wir haben. Und das ist geistlich zu lösen. C.S. Lewis, wunderbar. Wunderbar, ich will nicht mehr seine Sachen zu zitieren und zu lesen. Ich habe kürzlich gelesen, dass er praktisch alle Kohle, die er verdient hat mit seinen Büchern, und die hat Millionen Auflage gehabt, weitergeleitet hat, verschenkt hat. Sehr bescheiden, sehr sparsam. Ein wunderbarer Mensch. Der grösste christliche Denker. Literaturprofessor in Oxford und in Harvard. Cambridge. Bei den Prestige-Universitäten in England. Und ist später im Leben zum Glauben gekommen. Und hat die wunderbarsten Sachen nachher geschrieben. C.S. Lewis sagt zu dem Thema Folgendes. Lass ihm zu. Er sagt, ich versuche jedermann vor dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren. Er sagt zwar bereit, Jesus als grossen Morallehrer zu anerkennen, aber nicht sein Anspruch Gott zu sein. Gerade das, sagt er, können wir nicht sagen. Ein Mensch, der so redet wie Jesus, wäre kein grosser Morallehrer. Er wäre entweder ihr oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder ist der Mensch Gottes Sohn oder er ist ein Narr. Oder noch Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren. Man kann ihn verachten. Oder man kann ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen grossen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Die Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Die Pharisäer haben das gecheckt. Darum in Johannes 8 haben sie Stein genommen und wollten steinigen. Und er gesagt hat, bevor der Abraham war, bin ich. Das ist auch so eine verrückte Aussage, oder? Bevor der Abraham war, bist du gewesen, bist nicht ganz zweg. Das Wunder der Heilung, das Wunder der Vergebung hat zweierlei bewirkt, Leute. Es hat bewirkt, dass die Pharisäer überlistet worden sind. Und es hat bewirkt, dass Zweifler überzeugt worden sind, die anwesend waren. Bedenken wir das. Jesus Christus kann Krankheiten rückgängig machen. Der Einst trifft das auf alle zu, die zu ihm gefunden haben. Aber das ist nicht much entscheidend an dieser Story. Dass er heilen kann, an Leute ist an dieser Story, bitte vergiss das nicht, ist nicht much entscheidend. Die Heilung ist geschehen als Bestätigung von der Autorität, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Und an das einsinkt, und wir auf dem unseren Glauben ruhen lassen, wohl dem, der das tut. Der Glaube vom Gelähmten und von seinen Freunden hat ihn berührt. Und ich würde so behaupten, Gott wird zum Handeln veranlasst. Da, wo wir ihn ernst nehmen. So würde ich die Story, wo wir ja, jetzt nur kurz ein bisschen trainieren können, aber es muss ein absolut bewegendes Ereignis gewesen sein. Und ich hoffe, dass es dich in der kommenden Woche stärkt, persönlich berührt, dass du Begegnung mit Gott suchst. Nicht nur für das, was er für dich tun kann, sondern weil er der Einzige ist, wo Anerkennung, wo Lob, wo Dank, wo Ehr verdient. Und mit ihm werden wir überleben. Tätiger Glaube auf einen Nenner gebracht. Tätiger Glaube, Leute, findet bewusst Weg. Auch auf ein Dach hoch. Auch durch ein Dach durch. Auch an einem Seil hinunter. Ein tätiger Glaube, der nicht nur schnurrt, findet Weg, um Gott zu begegnen. Könnt ihr Mut machen? Wagt das in der kommenden Woche. Das berührt Gottes Herz. Er hat reagiert. In dieser Situation. Und selbst wenn er nicht reagiert, mit einem Wunder, ist es immer noch richtig und wichtig und heilsam. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Jesus, der Redeteil ist durch. Einmal mehr. Bloß ein Monolog. Bloß ein Einbahngespräch. Ich kann nur hoffen, ich kann nur bitten und dich flehen. Dich herzlich anflehen. Dass du deine eigenen Worte an uns gerichtet in dieser Woche gebrauchst. Dort zum Leben erweckst, wo wir es nötig haben. Du brauchst Begegnung mit uns nicht. Wir brauchen es. Öffnen uns die Augen. Öffnen unsere Herzen. Und schenk's. Wir bitten für Esther. Wir bitten für Bettina. Für die Regula. Die erweiterte Familie. Alle, die am Montag Abschied nehmen von Walter. Und wir danken dir, dass gerade auch bei diesem schwierigen Ereignis vom Abschied nehmen, Begegnung mit dir darf stattfinden. So entlang uns in die Woche mit ihm sagen. Gottes Angesicht, wir leuchten über uns. Sein Frieden möge uns begleiten. Seine Liebe möge uns trösten. Und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist möge uns Mut schenken. Für alles, was Gott uns zudenkt. Amen. Dürft ihr den Platz nehmen?
Besten Dank für die super Predigt. Du bist eigentlich unser persönlicher Rabbi von der Albis Riederstrasse. Shalom. Ich mag es sehr, wenn eine Predigt so nahe an der Bibel ist, weil es gibt doch nichts, das so stark redet wie die Bibel. He? Ich wünsche euch noch alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Es hat angefangen, fulminant. Ich hoffe, ihr geniesst noch den Tag. Und ich hoffe, ihr seht auch euch wieder am nächsten Sonntag in der Turnhalle. Nehmt euch alle mit, es wird super fest. Und ja, ihr seht sich hoffentlich noch oben bei einem Kaffee. Ich wünsche euch alles Gute.